Hallo und willkommen zu Grünkohl mit Pita, dem Podcast von Niedersachsen packt an. Ich bin Eva Völker. Heute spreche ich mit Chucha Nashwan, Judoka und Psychologiestudent, der gerade mitten in den Vorbereitungen für die Paralympics in Tokio steckt. Wegen einer angeborenen Augenerkrankung ist Chucha annähernd blind. Weil seine Geschichte so kompliziert ist, hier schon mal die wichtigsten Eckdaten. Chucha wurde 1997 im Jemen geboren. Mit 5 Jahren kam er nach Deutschland. Seitdem ist er hier, während der Rest der Familie wieder zurückging in den Jemen. Als dort 2015 der Krieg ausbrach, kam ein Teil seiner Familie, seine Mutter und 5 Geschwister, im Rahmen der Familienzusammenführung nach Deutschland. Bis auf seine beiden älteren Schwestern, die zu der Zeit bereits volljährig waren und daher nicht aufgenommen wurden. Chucha hat so etwas wie eine Ersatzfamilie in einem Internat in Marburg gefunden, wo er Abitur machte und seine Liebe zum Judo entdeckte. Zurzeit steht er auf Platz 10 der Weltrangliste. Seit 3 Jahren lebt Chucha in Hannover, wo sein Olympiastützpunkt ist. Direkt vor unserem Gespräch ist er vom Training nach Hause gekommen. Herzlich willkommen, Chucha.
Hallo.
Hallo. Schön, dass du da bist, oder besser, dass ich bei dir sein darf.
Ja, wir freuen uns. Kater ist auf meinem Schoß und ich glaube, der ist genauso aufgeregt, so wie der mir hier gerade über die Finger schlägt.
Ja. Ja, schön, aber kein Grund, aufgeregt zu sein für keinen von euch.
Ja, Kater, komm, beruhig dich wieder.
Ja, schön, dass wir uns jetzt hier direkt gegenüber sitzen. Wir haben uns ja schon vorher fleißig WhatsApp-Sprachnachrichten geschickt. Und ja, wir sind jetzt hier bei dir zu Hause in deiner Wohnung in Hannover. Mhm. Du warst heute schon fleißig beim Training im Olympiastützpunkt. Wie fühlst du dich?
Schön, dass ich jetzt hier sitzen kann. Ich finde es immer auch ganz schön, dann ein bisschen Kontrastprogramm zu diesem sehr harten Training zu haben. Ne? Dann einfach jetzt hier eine gemütliche Runde. Das ist schön.
Also ein Warm-up hast du jetzt wahrscheinlich nicht nötig, eher vielleicht ein Cool-Down. Dazu gibt es ein kleines Frage- und Antwortspiel, was ich vorbereitet habe.
Okay, ja, das finde ich immer, das ist doch schön. Ich versuche aus dem Bauch zu antworten oder so, mal gucken. Also das sind doch so Sachen, wo man einfach so das Erste sagt, was einem einfällt.
Ja, ganz genau. Okay. Also rein intuitiv, super, ja, das ist eine gute Einstellung. Sehr gut. Apropos Bauch, hat auch was damit zu tun. Was ist dein Lieblingsgericht?
Oh, alles, was mit Liebe gekocht ist. Ich esse einfach alles, wirklich.
Keine besonderen Vorlieben.
Es darf gerne exotisch sein, so, ne? Es darf einen gerne mal überraschen und es sollte knackig sein. Oh, und ich liebe Sachen mit Röstaromen. Das ist auch, ja. auch die Grillsaison, oh, das wird super.
Was ist dein Lieblingswort?
Boah, okay, also das erste Wort, was mir in den Sinn gekommen ist, war Hingabe. aber das ist für mich als ehemaligen Germanistikstudenten so, da könnte ich mich, ja, die deutsche Sprache hat so viel zu bieten. Aber dieses Hin und Geben, ne, Hingabe finde ich schön. Und das ist dieser Kontrast zu Aufgeben. Und sich einer Sache komplett hingeben, das ist für mich ja schon ein sehr mächtiges Wort. Und das zu leben, das ist der Wunsch so von mir, mit Hingabe mein Leben zu leben.
Oh, das ist ein starkes Wort gleich zu Anfang.
Ja, ich hätte noch klischeemäßig irgendwie Liebe nehmen können. Aber nee, Hingabe ist schon ganz gut, ja.
Das finde ich, gefällt mir auch sehr. Ja. Was ist für dich das aktuelle Unwort des Jahres?
Das aktuelle Unwort, also ich glaube, die meisten haben direkt Corona im Sinn gehabt, so, aber ich glaube, war das nicht schon 2020 das Unwort? Für mich persönlich ist es vielleicht Social Distance oder so. Ist es, ne? Das ist ja das, was man irgendwie im Zuge der Pandemie dann sehr ausgeprägt irgendwie praktiziert hat und das halt schon Ausmaße annimmt, die, ja, glaube ich, den Menschen wirklich schaden, ne? Also, weil wir brauchen die Nähe, wir brauchen das ist ganz wichtig für unsere Psyche. Und deswegen ist es für mich so, dass ich auch einfach mit der Impfung die Hoffnung habe. Also ich wollte so ein T-Shirt drucken, hey, ich bin geimpft, ihr dürft mich gerne drücken. So, genau.
Hug me,
ja. Das ist schön, wenn wieder ein bisschen Nähe möglich ist, ja.
Das wäre es schon mit dem Warm-up. Okay. Du stehst ja vor Tokio, vor dem großen Wettkampf. Was bedeutet Judo für dich?
Das ist eine Frage, über die hätte ich mir sozusagen schon etliche Male Gedanken machen können. So. Aber ich lasse mich immer wieder drauf neu ein, weil Judo immer eine neue Bedeutung für mich bekommt. Und gerade ist Judo für mich der Sport, der mir geholfen hat, zu mir zu finden. Dadurch, dass man eine absolute Präsenz auf der Matte haben muss, sonst liegt man da eigentlich nur auf dem Boden. Also diese Erkenntnis, dass wenn ich bei mir bin, dass ich dann tatsächlich auch ein viel besseres Gespür für meine Partner habe und dann halt im Wettkampf meine Kontrahenten. Genau, und das ist gerade Judo für mich. Ne? Darüber habe ich es geschafft, ganz bei mir zu sein und dann aber auch wirklich darüber meine Umwelt viel besser wahrzunehmen.
Hast du das schon gleich von Anfang an gespürt oder ist das was, was sich im Laufe der Jahre entwickelt hat?
Ja, also das, klar, das war immer ein Anteil, ne? In einer harten körperlichen Auseinandersetzung, also so, dann ist es schon so, ne, dann spürt man ja seinen ganzen Körper, ne? Dann spürt man sich, ne? Aber erstmal war Judo für mich irgendwie eine Familie, so, wo ich mich erstmal so wirklich aufgefangen gefühlt habe. Mhm. So habe ich angefangen, als ich in Marburg war, ne, in einem Internat, wo man dann sozusagen erstmal von seinen Eltern getrennt ist. Aber das kannte ich ja schon. Also ich war ja schon sehr früh von meiner leiblichen Mutter getrennt, mit 5. Und das war dann für mich sozusagen im Internat, ich habe gar nicht bewusst nach einer Familie gesucht, weil ich kannte das gar nicht so richtig. Ich weiß, mein Trainer zum Beispiel, der hat eine ganz klassische Vaterfigur für mich eingenommen, ne? Mhm. So oft wie wir uns in den Haaren hatten. Beziehungsweise in meinen Haaren, er hat ja nicht mehr so viele. Oh, das wird ihn jetzt provozieren. Ne? Aber mache ich gerne, weil wir leben halt davon, dass wir uns gegenseitig so hochschaukeln. Und also wir sind auch super sensibel auf jeden Fall, ne? Aber wir wissen halt auch so, okay, man muss spaßig miteinander sein und man muss den anderen auch echt herausfordern. So, ne? Daran sind wir sehr gewachsen. Mhm. Ne? Und das war auch so, ich meine, unsere Kultband war ja Rammstein oder ist es immer noch. Ich freue mich auf auf die kommende Tour.
Warte mal, wenn du sagst wir, dann meinst du
die Judo-Bande aus Marburg.
Ja, okay.
So, ne, diese, es war wirklich so, dass, ne, und Rammstein ist ja auch bekannt dafür, dass sie provozieren, bis zum geht nicht mehr. Mhm. Wir haben halt noch diesen Aspekt der Sensibilität. Ne? Wir haben gemerkt, wo die Themen beim anderen sind und es ist unglaublich, was für reife Persönlichkeiten aus diesem Kollektiv erwachsen sind. Ne? Mhm. Also, und das in so jungen Jahren. Das genau hat uns unser Trainer Markus Saumbrecher, das hat er uns ermöglicht. Mhm. Ne? Er hat uns immer ernst genommen. Mhm. So, und das ist, ich meine, mach das mal, so ein 14-jährigen Bengel ernst nehmen. Aber so, das war mein Judo-Vater. Das hat, genau. Das, und ich hatte auch immer eine sehr intensive Beziehung so zu meinen Lehrern gehabt. Da wurde ein Verständnis gelebt von wirklichem Bilden. Ne? Also wir bilden uns als Menschen so. Mhm. Ne? Und das war für mich ein ganz, ganz hohes Gut, so, ne? Also irgendwie zu sehen, okay, ich werde hier als Mensch gesehen und
War ein Internat für Blinde und Sehbehinderte und dort hast du zum Judo gefunden.
Genau. Also ich hab ja jeden Sport mal gemacht. Und das ist auch so, dass diese Freude an Bewegung, die ist eigentlich ein Grundbaustein, so, also generell. Und Judo eigentlich, also ich komme ja schon aus dem Kampfsport. Ich habe sozusagen Kung Fu in Wiesbaden, ne, noch habe ich lange trainiert.
Davor.
Davor, genau. Mhm. Und dann durch meine Augenerkrankung und es ist so, dass das Sehvermögen immer schlechter geworden ist. Mhm. Ich habe mich schon immer eher gesehen in so einer Begegnung, wo ich direkt einem Menschen gegenüber stehe. So, ne? Keine Ahnung, wenn dann zum Beispiel bei uns irgendwas dazwischen war, so, ne? Keine Ahnung, also Tischtennis hätte es jetzt nicht werden können. So.
Verstehe, ja.
Also so, ich wollte schon den Menschen wirklich spüren, ne? Und das ist bei Judo wirklich das, ja, der Inbegriff von Judo, so. Ja.
Du hast vorhin gesagt, also ihr, die Marburger Bande, dass da einige sich zu reifen Persönlichkeiten entwickelt haben. Mhm. Ich denke jetzt gerade an die Vorbereitung eigentlicher Tokio 2020. Ist ja nicht gerade alles glatt gelaufen. Wie war das für dich, als voriges Jahr die Spiele in Tokio abgesagt worden sind?
Genau, da habe ich ja noch mit Daniel zusammen gewohnt, ne? Der, also wir hatten so eine WG auch, ne? Er ist sozusagen auch einer dieser, ich wollte fast schon Chaoten sagen, aber das war, so ist es nicht gemeint, so. Das ist wirklich, er ist sozusagen auch das Original aus Marburg, so, ne? Also, wir haben davor schon irgendwie 9 Jahre zusammen in Marburg gelebt, so, ne? Und, sind da in diese Judo, Nationalmannschaft auch reingewachsen, genau, und, es war dann so, wir haben diese Nachricht gelesen und einfach angefangen zu lachen. So, ha, ist nicht wahr, ist nicht, das war wirklich so. Und dann so nach und nach, was bedeutet das eigentlich so, ne? So, wir haben das überhaupt nicht greifen können. Und da haben sich auch viele noch lustig gemacht. Ich habe alles darauf gesetzt, dass 2020 mein großes Jahr wird. Ne? Habe sogar so 20 Euro dafür bezahlt, dass meine Handynummer mit 2020 aufhört.
Okay.
Genau, und dann, war es aber so, dass ich dann eigentlich relativ früh erkannt habe, okay, da ist eine große Chance auch. Ne? Weil ich hatte da noch eine Schulterverletzung und habe mich schon auch innerlich natürlich sehr gestresst, so, oh mein Gott, werde ich wieder fit bis Tokio und so. Und so war das wirklich so, dass ich meinen inneren Prozessen sehr viel Gehör geschenkt habe. Und dann war auch klar, okay, hey, das, was ich nach den Paralympics eigentlich tun wollte, in den Jemen zu reisen, das muss ich jetzt vorziehen. Ne, weil es ist so, dass diese Friedensbotschaft, die ist verdammt wichtig. Das kann sozusagen mit dem Ausbleiben der Olympischen und Paralympischen Spiele, darauf kann nicht verzichtet werden. So. Und deswegen habe ich dann mit einem jemenitischen Judoka, mit Ali Khosrow, mit dem habe ich dann sozusagen die Spiele im Kleinen ausgerichtet. Hauptsächlich auch für Kinder. Ne? Und das war so süß irgendwie. Und gleichzeitig hat es dann natürlich auch ganz viel Stoff gegeben, den ich dann so verarbeiten durfte, nachdem ich wieder zurück war.
Darüber würde ich gerne dann nachher nochmal genauer sprechen, weil das ist ja dann auch nochmal ein riesiges, sehr spannendes Thema. Ja, okay. Ist jetzt schon sicher, dass du in Tokio dabei bist?
Also, das ist heutzutage schon sicher. Aber also ich bin gerade Top 10 der Weltrangliste, habe noch 2 Quali-Turniere und ich gehe mit großen Ambitionen da rein, also
Was gibt dir die nötige mentale Kraft? Also ich stelle mir vor, dass man sich ja auch immer wieder motivieren muss. Du hast neulich erwähnt, 3 Trainings am Tag. Ich weiß nicht, wie oft die Woche, klingt alles kräftezehrend und Judo ist ja auch mehr als Wurftechniken, hat ja auch viel mit Philosophie und Persönlichkeitsentwicklung zu tun.
Schön, dass du das so auch schon so siehst, weil dieser Gedanke des Leistungssports, der hört im Prinzip nicht auf, sobald ich von der Matte gehe. Ich glaube, ich bin von meinem ganzen Wesen einfach ein Leistungssportler. Also wenn ich manche Gäste hier habe, ne, und dann ich so halt ein bisschen was von deren Alltag erfahre, ein sehr guter Freund von mir ist Hausarzt, ne, und dann sagt er so, er war 16 Stunden in der Praxis, ne, und die haben ja jetzt so viel zu tun, auch mit der Pandemie und dann jetzt mit den Impfen und alles, habe ich auch gesagt, ey, du bist auch ein Leistungssportler, so, ne? Das ist auch allein, also von der Mentalität und das dann durchzustehen. Und ihm habe ich dann mit auf den Weg gegeben, hey, versuch irgendwie zwischen den verschiedenen Zeiten, also, ne, also es gibt ja dann, keine Ahnung, Sprechzeiten und dann Impfzeiten und was auch immer, und versucht da immer eine kleine Meditation einzubauen, dass man sehr bewusste Entscheidungen trifft, ne, und nicht sozusagen ein getriebener Mensch ist. Diese Erkenntnis, dass ich habe mich dafür entschieden, diesen Leistungssport zu betreiben. Und wenn ich dann so merke, okay, da ist ein Unmut, dann schlug ich das nicht einfach runter, sondern ich gehe dem nach, ich höre in mich so. Und womit hängt das zusammen? Es können manchmal einfach wirklich ganz simple Ängste sein, so, hey, schaffe ich das überhaupt so, meine Bestform an diesem Tag abzuliefern? Und besser, ich beschäftige mich jetzt damit, als es überwältigt mich, wenn dann die Spiele wirklich anstehen. Das heißt also, ich meditiere sehr viel, ich fordere mich immer heraus. Das tue ich, indem ich auch meinen Ängsten begegne. Mich darauf zu fokussieren, hey, warum habe ich jetzt eigentlich so sehr Angst davor? Und dann sich auch so zu begegnen und zu sagen, okay, was bedeutet das eigentlich zu scheitern? So. Mhm. Und was würde es bedeuten, wenn ich jetzt gar nicht zu den Spielen fahren darf? So. Mhm. Bin ich dann ein Versager? So. Und dann kommst du ganz schnell auf dieses, okay, wow, mein Selbstwertgefühl war ja ziemlich am Boden. Und sozusagen, ich habe die Bestätigung im Außen gebraucht, ne? Mhm. Um das bloß nicht zu sehen. Ne? Aber wenn du dann irgendwann deinen Frieden damit machst, irgendwann sagst, okay, mal angenommen, es passiert gar nichts, also es ist, man wird nie was von mir hören. Trotzdem bin ich ein, ich würde sagen, dufter Kerl. Also ich, ne, das ist so diese Selbstliebe, die einen wirklich stark macht. Ne? Also,
dass du dich nicht nur darüber definierst.
Genau, also ich habe diesen inneren Reichtum so. Deswegen kann man mir eigentlich nichts nehmen. Also es gibt nichts, wo ich so sage, hey, wenn du mir das nimmst, dann bin ich nicht mehr. So. Ich meine, das habe ich auch teilweise von Beziehungen gedacht, so, ne? Dann war das dann so, oh mein Gott, ohne diesen Mensch bin ich nichts, so, ne? Und dann darfst du da halt ganz, darfst du direkt erkennen, okay, wow, da war innerlich noch irgendwie eine ganz schöne Leere da. Und dann kümmere dich mal lieber darum, weil aus dieser Fülle heraus, ne, kannst du dein Leben wirklich, wirklich großartig gestalten. Ne? Aber so, wenn du, ne, irgendwie versuchst, diese Leere nur zu übertünchen, ja, dann lebst du eigentlich auch gar nicht. Also,
was bedeutet es für dich als Judoka, dass die Spiele in Japan stattfinden, im Mutterland des Judosports?
Ist cool. Es ist mega. Man ist ja so ein bisschen dabei, sozusagen seine eigene Lebensgeschichte schon so vorzuzeichnen, ne? Und dann sucht man auch nach Symbolen, ne? Und es ist natürlich dann so Japan, wow, ne? Also so dafür muss ich alles geben. Und ich habe ja auch schon ein halbes Jahr in Japan gelebt, in diesem Bewusstsein, okay, so nicht nur mit vollem Herzen, so, sondern mein Trainer hat immer gesagt, ich habe zwei Kämpferherzen. So, und die haben beide daraufhin gepocht. Und dann wollte ich eben die Sprache kennenlernen, die Kultur kennenlernen, aber vor allen Dingen halt die Menschen dort. Ja, und ich habe, glaube ich, ja, sehr tiefe Einblicke gewinnen können, und das ist super bereichernd.
Also du bist bewusst nach Japan eben wegen des Judos auch dann direkt nach dem Abi, oder?
Genau, also ich hatte dann sozusagen noch ein Alibi-Studium der Germanistik, ne? Auch damit ich dann selber an der Uni in Japan Deutsch unterrichten konnte oder, ne, teilweise dann assistieren durfte. Das war schon so die Idee, ne? Und das ist ja immer so, wenn man sozusagen sein Ziel vor Augen hat, ne, und dem nachgeht, dann wird man halt auch so vielseitig beschenkt, ne? Also das ist schon so, dass ich da Menschen kennenlernen durfte. Das sind Freundschaften fürs Leben.
Wie war das für dich als Deutscher, der in Jemen geboren ist, in Japan zu sein? Also wie haben dich die Japaner, Japanerinnen wahrgenommen?
Ja, das ist sehr spannend. Habe ich mich vorher zerrissen gefühlt. Ne? Also ich wusste nicht, wie kann ich jetzt dem gerecht werden, was mich ausmacht. Weil am Anfang war das so, dass ich mich sehr mit der arabischen Rolle identifiziert habe. Ne? Ich habe gesagt, ich bin der älteste Sohn und das sind meine Pflichten und das möchte ich machen. Mhm. Irgendwann ist es total umgekehrt, dass ich gesagt habe, nein, die Familie ist mir total egal. Und ich bin für niemanden irgendwie verantwortlich und habe mich sehr weit, vielleicht sogar entfremdet. Ne? Und dann, als ich dann in Japan war und mein Deutschprofessor immer angefangen hat, wenn er mich vorgestellt hat, ja, also er sieht zwar nicht so aus wie ein typischer Deutscher, aber glaub mir, er ist deutscher als jeder Deutsche. Und dann war ich so, Moment mal, was bedeutet das jetzt? Und dann, ja genau, habe ich so angefangen, mich damit irgendwie auseinanderzusetzen. Und genau, dieses idealisierte Bild vom Westen vom Sockel genommen. Ne? War dann so, okay, gerade weil Japan so, das haben ja manche Sachen noch viel mehr auf die Spitze getrieben als Deutschland. Also zum Beispiel Bürokratie. Mhm. Das ist so, also wo ich mir so denke, nee, nein. Da sollte man einfach nicht stolz drauf sein. Im Gegenteil, schämt euch. Auch Deutschland, ne? Schämt euch für all diese Bürokratie, die nur auf Misstrauen erwächst. So, das ist nicht cool. Also das muss man so betonen. Ne? Es gibt viele Sachen, kann man ne, sehr zufrieden mit Deutschland sein, aber andere Sachen, dann darf man sagen, ey, nehmt euch mal so ein bisschen Lockerheit von den Arabern mit. Ne? So ein bisschen entspannter sein, bitte. Und irgendwie mit viel Spaß, ne? Ich hatte wirklich immer Spaß daran, ne? Wenn ich dann so mich vorstellen durfte, ne? Habe ich gesagt, ja, also ich habe ja zwei Mütter, ne? Eine deutsche und eine jemenitische und so weiter. Und es war für mich immer so, ich habe gerne geguckt, was sind die Reaktionen und so. Und dann habe ich aber auch irgendwann gemerkt, wow, das ist so, dass die Menschen so aufgrund meiner offenen Art, ne, wirklich sehr, sehr viel mir auch anvertrauen. So, ne? Und dann habe ich so auch mal gemerkt, okay, diese heile Welt, ne, die man dann auch von außen immer suggeriert bekommt, ne, die ist es auch nicht in Japan. Mhm. Naja, in jedem Fall, also war dann halt die Erkenntnis, okay, die perfekte Gesellschaft gibt es nicht, jedenfalls noch nicht. So, und das ist ja dadurch, dass ich so viele Gesellschaften und Kulturen kennenlernen durfte und ja auch Teil dessen bin, ne, habe ich ja die Möglichkeit zu sehen, was tut dem Menschen da wirklich gut, ne? Mhm. Und wo hat sich der Mensch ein System geschaffen, das ihn wieder unfrei macht, ne? Mhm. Und ja, also aus diesem Denken heraus bin ich halt einfach wirklich, also ja, also so weit, dass ich sagen kann, ey, ich glaube, ich weiß, was so ganz gute Voraussetzungen sind für ein erfülltes, glückliches Leben. Und genau, das dafür war es erstmal notwendig, sich loszulösen von all diesen Vorstellungen, die vorherrschen.
Du hast es jetzt vorhin schon so ein paar Mal angedeutet, deine Biografie. Du bist im Jemen geboren, mit 5 Jahren kamst du nach Deutschland, hast dann da auch schon verschiedene Stationen gehabt. Kannst du das, gibt es irgendwie so eine Kurzversion von dieser langen Geschichte?
Meine deutsche Stiefmutter war in der Entwicklungshilfe im Jemen und darüber hat sie meinen Vater kennengelernt. Mhm. Genau, und hat sich so herausgestellt, aha, die Lena und der Chucha, die haben was an den Augen. Mhm. Na genau, und dann...
Aus Köln. Hat sie so gesprochen?
Achso, nee, gar nicht. Das ist, nee, ich weiß gar nicht. Ich habe einen guten Freund, der genau... Okay. Ja, das... was cool wäre, wenn ich so ein paar Akzente mehr, also nicht Akzente, so Dialekte mehr könnte. Das wird schon auch ein bisschen mehr Freude in mein Leben bringen. Aber deswegen bin ich ja in Hannover gelandet, weil ich dieses Hochdeutsch, das liegt mir wohl am besten. Wir waren dann zu viert, meine 4 Geschwister damals, und sind dann alle nach und nach wieder zurück in den Jemen. Das hat verschiedene Gründe. Wow, meine Familiengeschichte ist ein Podcast für sich irgendwie, aber vielleicht sogar eine ganze Podcast-Reihe. Spannende Familie auf jeden Fall. Und irgendwann war ich dann, am Anfang in einer ja, regulären Schule so, ne, mhm. die keine Erfahrung mit Menschen mit Blindheit hatte.
In Deutschland dann in Wiesbaden.
Genau, mhm. ja. Dann waren wir wieder mal für ein Jahr in Jemen, aber ja, genau, und dann sind wir zum Beispiel nur noch zu dritt zurückgekommen. Also ja, okay, Kurzfassung ist, ich war und dann zuerst in Frankfurt in einer Schule, die sich auf Sehbehinderung spezialisiert hat. Mhm. Und dann in Friedberg. Mhm. So.
In der Nähe von Frankfurt ist das auch, ne, irgendwie im Taunus.
Genau, ja. genau. Mhm. Oh, krass. Ja. genau, und dann Marburg 8 Jahre lang im Internat. Und das war sozusagen wahrscheinlich auch meine prägendste Zeit. Und ab da an war ich eigentlich auch schon alleine in Deutschland. Also da waren dann alle meine Geschwister im Jemen. Und dann 2016 ist meine Familie dann mittels der Familienzusammenführung aus dem Kriegsgebiet rausgekommen.
2015 ging dieser schlimme Krieg los, ne? Das war dann.
Genau. Ja. Ganz spannend dabei ist, dass eben meine zwei ältesten Schwestern nicht mit inbegriffen waren, weil sie eben zu alt waren und man gesagt hat, ja, die haben ja eine eigene Familie. Lena hat es dann 2018 aus eigener Kraft geschafft, die Flucht nach Ägypten zu organisieren. Mhm. Und das war.
Das ist deine älteste
Schwester? Genau, meine älteste Schwester, die auch blind ist. Eine mega Frau. Also es ist wirklich so stark, das ist unglaublich. Mhm. Und genau, sie ist dann jetzt mit ihren 3 Kindern in Ägypten. Und Mariam, meine zweitälteste Schwester, genau, die habe ich dann mitgenommen, als ich 2020 im Jemen war. Und dann auch so, ne, also es war dann ganz klar, okay, ich kann sie da nicht lassen. So, ne, und dann habe ich da auch echt einiges an Schulden gemacht, um sie da um jeden Preis rauszuholen. Und das hat dann ja auch ganz viel in mir ausgelöst, dass ich dann gesagt habe, hey, da ist Familie von mir einfach dort und genau. Ja, nach meinem Abi bin ich nach Japan und dann seit Ende 2018 so ungefähr in Hannover. Also so, ja.
Was hat dich nach Hannover gebracht? Also außer, dass man hier so astrein Hochdeutsch spricht.
Ja, der Stützpunkt, der astreine Stützpunkt. genau, ja, wirklich, wo die Menschen mich sehr abgeholt haben. So, es war also so, oder nicht abgeholt, aber so, also ich habe mich sehr wohl gefühlt, ne? Mhm. Ich weiß noch, Sven Loll, unser Stützpunktleiter sozusagen, ne, hat selber Silber bei den Olympischen Spielen gewonnen. Mhm. Und dann meinte ich so, ja, wollte ich ihm erklären, dass ich ja nicht so gut sehen kann, ne? Mhm. Und dann sagt er nur so, du siehst ja gar nicht, was für ein hübscher Mann vor dir steht. Also, ja, wusste ich bin hier richtig. ja, und es sind wirklich schöne Menschen. Also die Schönheit der Menschen, die sehe ich dann doch. Mhm. Und ich fühle mich inzwischen sehr, sehr wohl und versuche auch wirklich, mich so einzubringen, dass ich auch sage, hey, und das ist jetzt auch meine Judo-Familie.
Genau. War das für dich dann auch nochmal, also ich stelle mir das so vor, ein ziemlich großer Schritt. Also vorher warst du ja, also zunächst bei deiner Familie, dann, also natürlich sicherlich auch schwer, dass deine Familie dann nicht mehr bei dir war, aber dann hattest du ja in Marburg deine Bande und die Leute im Internat da und die tollen Lehrerinnen und Lehrer dort. Und nach Hannover bist du dann das erste Mal so ganz, ich sag jetzt mal ganz alleine, oder?
Also ganz alleine, diese ganz alleine Schritte, die haben ja schon in Japan angefangen.
Okay. Da war ich ja also davor.
Also es war noch viel extremer. Also gar nicht die Sprache gesprochen und irgendwie so, ja, einfach mal losgelegt. Das ist übrigens auch verrückt. Aber das, genau, hat sich gelohnt. Und genau, also Hannover, ja, hatte ich auch mehrere Stationen, ne? Mal habe ich bei Eltern von einem Freund gewohnt. Das war auch eigentlich habe ich überall so ein Stück Familie gefunden. Es ist wirklich, wenn sich Menschen auf mich einlassen, dann ist es schon irgendwie sehr besonders. Und genau, dann hatten wir eine WG, Daniel und ich. Genau. Und Ja, die Wohnung wurde abgerissen, aber also, sie war wunderschön, es war eine wundervolle Zeit. Und auch einfach total im Grün und so, richtig schön. Und ja, und jetzt, wo ich jetzt hier lebe, das ist jetzt, wir feiern jetzt Premiere, also ein Jahr, diese schöne Wohnung. Und ja, also da war das auch so, ne, dass ich so dachte, ja, das ist nur so eine Zwischenstation, aber irgendwann habe ich angefangen, die Wände zu streichen in Blau. Also eine Wand in jedem Raum und das ist mega schön. Und dann, ja, und jetzt wird es immer heimeliger, kann man das so sagen?
Heimelig, keine Ahnung. Ja.
Unheimlich. Ja. Nein, das ist wirklich, also es ist schon auch manchmal unheimlich für mich, weil ich wirklich, also ich kenne das eigentlich nicht so wirklich, an einem Fleck zu sein. So mein Leben war gefühlt immer eine Wanderung. Und ich glaube, oder ich sage jetzt einfach mal, ich habe in Hannover eine neue Heimat gefunden. Und das halt auch wahrscheinlich, weil ich in mir schon die Heimat gefunden habe. So. Deswegen ist Hannover. Hannover hat einfach Glück, dass es zu diesem Zeitpunkt passiert ist. So, wäre das in Japan schon passiert, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr hier. Nee, aber nein, also wirklich, die Verbundenheit wird immer größer und ich entdecke immer mehr schöne Fleckchen hier. Und ja, das ist schon sehr, sehr besonders.
Also es ist jetzt ein bisschen harter Übergang zum Jemen. Wir hatten ja vorhin schon kurz drüber gesprochen. Seit 6 Jahren tobt ja inzwischen ein brutaler Krieg im Jemen. Laut UNICEF sind mehr als 2,1 Millionen Kinder dort akut mangelernährt, 358.000 in einem lebensbedrohlichen Zustand. Für dich, also du selbst, hast den Krieg nicht direkt vom Jemen aus miterlebt, aber eben hier von Deutschland aus. Aber Teile deiner Familie waren ja direkt betroffen. Du hast vorhin, glaube ich, deine eigene Schwester ist dann nach Ägypten geflohen. Wie war das für dich, so weit weg zu sein und das zu wissen?
Man hat sich einfach immer falsch gefühlt. Ja, ich bin nicht an Ort und Stelle sozusagen, um zu helfen. So, das war so das Gefühl, was dann irgendwie entstanden ist. Und dann aber auch so, okay, aber wie soll ich helfen? So, weil ich mich ja einfach sehr, sehr klein gefühlt. Das war dann, also da hat dann sozusagen so einen richtigen Bruch in mein Leben auch irgendwie gebracht, weil eigentlich ist ja so dieses Verständnis von, ja, ich bin der älteste Sohn, ich bin für die Familie da, so. Das war schon immer in mir auch angelegt. Das war für mich auch sehr krass, als dann zum Beispiel meine Familie nach Deutschland gekommen ist. Und ich dann auch dieses Bedürfnis hatte, direkt so, okay, hey, komm, wir müssen irgendwas initiieren, es muss irgendwas passieren, so, ja. Und dann habe ich meinen anderthalb Jahre jüngeren Bruder fast dazu gedrängt, schon zu sagen, ey, erzähl mir alles, ne, erzähl mir von diesem Krieg, erzähl mir davon und was auch immer. Und dann irgendwie zu merken, dass sie gar nichts davon wissen wollen. Dass sie einfach froh sind, dass es vorbei ist, dass sie weg sind. So. Und das war dann für mich so befremdlich, so, oder fast schon, also ich habe das schon fast verurteilt, so, dass ich gesagt habe, ey, ihr habt dieses ganze Leid erlebt, ja, und dann müsst ihr doch was tun, so, ne, und könnt doch jetzt nicht hier einfach sozusagen in so einer Nichtigkeit von Alltagsablenkungen versinken, ne, und bis ich dann irgendwann verstanden habe, dass das eine Form von Verarbeitung ist. Und dann habe ich halt auch verstanden, okay, es ist nicht die Konfrontation, die hilfreich ist, sondern eigentlich die Leute eher abzuholen, also eher zu gucken, okay, welche Freuden wurden dir verwehrt oder welche kennst du gar nicht? So, kann ich dir sozusagen ein neues Bild vom Leben vermitteln, das ist dann das größte Geschenk, was man einem machen kann. Und daraus erwächst dann oft dieses Gefühl von, wow, das hat mir so gut getan und ich möchte, dass es auch anderen Menschen hilft. Es ist verdammt wichtig, sozusagen einfach auch selber erstmal glücklich zu werden, um dann aus diesem Glück heraus helfen zu können. So.
Du warst im August 2020 4 Wochen im Jemen im Rahmen deines Projekts Frieden durch Sport. Du hast eine Mini-Olympiade für Kinder in der Hauptstadt Sanaa durchgeführt. Wie war das? Wie haben die Kinder und Jugendlichen reagiert?
Ja, die waren begeistert. Also das, ich weiß nicht, es war auch so, dass ich da zum ersten Mal Autogrammkarten gedruckt habe, weil ich mir so dachte, hey, wäre doch schön, wenn die dann irgendwas mitnehmen können. Und es ist echt unglaublich, ne, wie begehrt die waren, so, ne? Und das ist auch etwas, wo ich die Hoffnung habe, dann ja auch Jahre später mal irgendeinem Kind zu begegnen, der sagt, hey, ich war dabei, ja, und das hat auch was in mir ausgelöst, weil ich glaube, dieses Potenzial hatte das auf jeden Fall. Also nur konnten wir natürlich nicht strukturell was verändern. So, ne? Es ist im Prinzip muss sozusagen auch der Boden da sein, damit ja, eine Pflanze wachsen kann. Ne? Und das ist im Jemen nicht so. Der Boden ist einfach Schutt und Asche. So. Also es ist ganz viel einfach kaputt. Und die älteren Menschen haben einfach resigniert. Ich glaube, da hat sich schon eine extreme Hoffnungslosigkeit ausgebreitet. Das ist auch der Grund, warum sich das erstmal an die Kinder gerichtet hat. Weil die kann man mit so einem Sportevent wirklich rausholen. So. Und deswegen ist die Perspektive zu sagen, hey, wir schaffen eine Alternative, wo ihr eure Energie wirklich großartig einbringen könnt. Weil wenn man das in Sport einbringt, dann tut man sich also selber den größten Gefallen. Das ist eine Persönlichkeitsschmiede. Und daraus erwachsen wirklich starke Persönlichkeiten, die dann auch sich sehr, sehr wertvoll wieder einbringen können in die Gesellschaft. Andersherum, wenn sie das nicht haben, würden sie wahrscheinlich instrumentalisiert werden für vielleicht irgendeine Kriegspartei. Und deswegen hat der Sport eine so große Bedeutung, auch für die Kinder. Mhm. Ja. Und das hat Ali Khusrow, der Yemenitische Judoka, hat das extrem gespürt und der ist für mich auch ein Held. Also so wie er den Kindern einfach noch den Mut macht, das ist sehr, sehr beeindruckend.
Und habt ihr vor, nach Tokio nochmal in den Jemen zu gehen, Projekt fortzusetzen?
Ja, auf jeden Fall. Dann wird das Projekt sozusagen nochmal andere Dimensionen bekommen. Ich hoffe, dort mit einem ganz anderen Status in das Land zu kommen, weil tatsächlich ist es schon so, dass wir ganz vieles inkognito organisieren mussten. Und beide Kriegsparteien durften nichts davon erfahren. Wenn es dann aber nach den Paralympics hoffentlich mit einer Medaille zurückgeht in den Jemen, dann möchte ich dort die ganz, ganz hohen Entscheidungsträger treffen. Dann geht es mir darum, wirklich strukturell was zu verändern. Das wird eine besondere Herausforderung. Ich bin schon mal letztes Jahr dann auf Soldaten zugegangen, die uns nicht durchlassen wollten. Auch in dem Bewusstsein, hey, die sind schwer bewaffnet und im Zweifelsfall würden sie also auch also zu den Waffen greifen. Und als ich dann den Stock ausgeklappt habe und auf die zugegangen bin, habe ich ihnen die Möglichkeit gegeben, ja, mich zu sehen, wie ich tatsächlich bin. So.
Den weißen Stock, also den blinden Stock.
Genau. Ja. Dass ich auf sie zugehe und dass ich sozusagen auch meine Blindheit nicht verstecke und dass ich sozusagen nichts von mir verstecke. Und das hat ermöglicht, dass wir uns da wirklich als Menschen begegnet sind. Und dann war auch für mich, also ich habe die Waffen nicht gesehen. Ich habe nur noch den Menschen gesehen. Und auf dieser Basis kann auch Frieden entstehen.
Tutscha, vielen, vielen Dank für deine Offenheit und für die Einblicke in dein Leben und natürlich auch für die Zeit.
Ja, gern geschehen. War auch für mich sehr intensiv.
Dir vor allem auch noch ganz viel Erfolg für die Vorbereitung weiterhin. Dann natürlich auch in Tokio und für dein Projekt Frieden durch Sport.
Ja, vielen Dank. Ja, ne, da wird man bestimmt noch einiges von hören.
Das war das Gespräch mit Tutscha Naschwan. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein sehr intensives Gespräch. Für mich, aber auch für Tutscha, wie er mir hinterher erzählt hat. Für mich war es berührend, traurig, zwischendurch auch lustig. Ich bin beeindruckt, wie unglaublich reif er mit seinen 23 Jahren ist und gleichzeitig so mutig. Wenn ihr mehr über Tutschas Projekt Frieden durch Sport erfahren wollt, folgt ihm auf Instagram unter Sugar Judo, wie Englisch Zucker und Judo. Oder geht auf seine Website sugar-naschwan.de. Sugar, also S-U-G-A-R minus naschwan.de. Das war die Mai-Folge von Grünkohl mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter auf eurem Lieblings-Podcast-Kanal. Das Team von Grünkohl mit Peter freut sich auch über Anregungen oder Kritik von euch. Schreibt eine Mail an bündnis@niedersachsen.de. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.